Die Baba.
Moin.
Hat Besuch. Ein Podcast von NDR 1 Niedersachsen.
Moin und herzlich willkommen. Ich bin Jared die Baba und ich habe mir Besuch eingeladen, denn ich möchte von besonderen Menschen von nebenan hören, was sie auf ihrem ungewöhnlichen Lebensweg erlebt haben. Großes oder auch Kleines und Feines. Heute habe ich Besuch von einer sehr beeindruckenden Frau, die gebürtige Niedersächsin. Sie kommt aus Buckenem in der Nähe von Hildesheim, ist mit dem Rad von Freiburg, ihrer Wahlheimat, zum Kap der guten Hoffnung gefahren. Das macht unterm Strich 20.000 Kilometer. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Herzlich willkommen, Wiebke Lühmann.
Hi Jared, cool, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist. Draußen ist es etwas kälter als in Südafrika. Wie bist du hierher gekommen?
Ich bin jetzt mit dem ICE gekommen aus Freiburg direkt und jetzt mit dem Bus.
Bist du trotzdem mit dem Fahrrad hergekommen? Ist es dabei? Ist es immer dabei?
Ja, das ist dabei. Es ist bepackt. Es ist manchmal so ein bisschen mein Kofferersatz, weil man kann da auch ganz viele Sachen dran machen. Und was auch für die Bahn tatsächlich praktisch ist, wenn man ein Fahrrad mitnehmen muss, dann mache ich da die Taschen direkt dran. Und ja, ist auch viel praktischer, als das ganze Gewicht auf dem Rücken zu haben.
Sehr schlau. Du bist eine echte Norddeutsche, in Buckenem auf die Welt gekommen. Wie kann ich mir deine Kindheit vorstellen und deine Jugend? Ist das so idyllisch, ein bisschen dörflich oder ist das so ein Zwischending zwischen Dorf und Stadt?
Also mein Dorf, Buckenem, ist offiziell eine Kleinstadt, aber es fühlt sich sehr, sehr dörflich an. Ich war mein ganzes Leben, habe ich da am Marktplatz gewohnt und wir konnten immer auf der Straße spielen, verkehrsberuhigter Bereich. Auch viel mit dem Fahrrad schon unterwegs gewesen, bis zum nächsten McDonald's und so geradelt, als wir klein waren. Also es war sehr, sehr beschaulich, sehr idyllisch, ganz, ganz schön. Aber ja, mich hat es da auch schon früh rausgezogen. Also die ersten kleinen Reisen und dann auch Fernreisen. Mit 16 war ich das erste Mal in den USA.
Wow, wenn du so sagst, das hört sich schon idyllisch an, wie du das gerade beschreibst. War das so ein Gefühl von Geborgenheit oder eher Freiheit, Sicherheit, Neugier? Was hat denn deine Kindheit und deine Jugend geprägt?
Ja, schöne Fragen. Auf jeden Fall ganz viel Sicherheit und auch ganz viel Vertrauen von meinen Eltern, die uns, also meine Zwillingsschwester und mich, wir waren immer zu zweit. Also wir waren immer zu zweit unterwegs, was natürlich auch eine Sicherheit gibt. Und wir durften auch ganz früh ganz viel. Wir durften alleine raus, wir durften alleine runterlaufen in die Allee, wo es den nächsten Spielplatz gab. Und unsere Eltern haben uns ganz, ganz früh beigebracht, macht einfach, sprecht auch Leute an, seid nicht schüchtern, geht raus, ladet Leute nach Hause ein. Also es war immer ein offenes Haus und ja, wir waren viel unter Leuten und hatten immer irgendwie was zu tun oder jemanden da oder so.
Wie hast du dieses Zu-Zweit-Sein empfunden mit deiner Zwillingsschwester?
Ja, cool, weil du mit deiner besten Freundin geboren wurdest und man ganz, ganz viel teilen kann. Wir sind zur gleichen Grundschule gegangen und auch dann aufs gleiche Gymnasium bis zur 9. Klasse, wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt reicht's mal, weil man wird halt auch sehr, sehr viel verglichen.
Habt ihr bewusst das entschlossen?
Ja, also meine Schwester wollte dann auf eine Berufsschule gehen mit einem anderen Schwerpunkt und ist dafür dann nach Hildesheim. Wir waren vorher in Seesen auf der Schule und dann ist das schon ein großer Schritt, weil dann ist man auch nicht mehr in der gleichen Stadt. Und wir haben dann bewusst das beschlossen, dass sie nach Hildesheim geht und ich dann eben auch in die USA, weil wir beide gemerkt haben, okay, wir wollen auch mal rausfinden, wer sind wir eigentlich ohne die andere.
Wie seid ihr denn darauf gekommen? Also ich habe einen Bruder, der ist ein Jahr jünger als ich. Wir sind auch so fast wie Zwillinge und ist auch für mich mein bester Freund. Also ich kann mir so ein kleines bisschen vorstellen, wie euer Verhältnis war und vielleicht auch noch ist. Aber was war der Impuls zu sagen, wir gehen mal getrennte Wege?
Ja, das ist nicht so schön, weil tatsächlich wurden wir auch in der Schule ein bisschen dafür gemobbt, dass wir Zwillinge sind. Also es wurde immer so gesagt, wir können euch ja nicht ausschließen, ihr seid immer zu zweit. Und ich glaube, da ging das so ein bisschen los, dass Becky auch gesagt hat, okay, das ist jetzt, es reicht mir. Es war schon auch nicht immer leicht. Unterm Strich ist natürlich eine mega Begeisterung für Zwillinge und die Lehrer finden das auch cool, aber man hängt halt auch immer viel zusammen rum. Und dann kam so die Idee, dass sie nach Hildesheim geht und ich glaube, für sie war das auch ein bisschen eine Befreiung, halt nochmal so einen Neustart zu machen.
War das für dich auch eine Befreiung, dann in die USA zu gehen mit 16?
Ja, ich fand das ziemlich aufregend. Ich fand das sehr, sehr spannend. Ich hatte natürlich auch ganz viel Heimweh, aber es war sehr spannend, eine neue Sprache zu lernen und wirklich in einem ganz anderen Umfeld zu sein, auch für so eine lange Zeit und dann wiederzukommen und dann auch die Schule zu wechseln. Also es ist auch schon viel Wandel gewesen. Ich bin dann auf eine Gesamtschule nach Hildesheim gekommen und konnte dann natürlich auch wie eine neue Sprache fließen und hab da dann meine ganzen internationalen Freunde auch schneller gefunden und so. Das war schon ganz, ganz, ganz schön für mich, auch nochmal einfach so was ganz Eigenes zu machen.
Hat mit Sicherheit dein Selbstbewusstsein und dein Ich sehr stark geprägt. Und dann bist du wieder zurück. Wann bist du dann nach Freiburg gegangen?
Nach Freiburg bin ich 2022 gezogen, nachdem ich den Master in Konstanz am Bodensee gemacht habe. Und Konstanz ist wunderschön. Da wollte ich unbedingt den Master verbringen am Bodensee. Und war mir dann aber auch auf lange Frist doch zu weit weg von zu Hause. Im Prinzip ist es gleich weit entfernt, aber es gibt keinen ICE-Bahnhof.
Ja.
Und von Freiburg kann man halt durchfahren nach Hildesheim, nach Hannover, nach Hamburg. Kommt man halt überall da, wo meine Leute wohnen. Deswegen war dann Freiburg für mich die nächste Wahl. Und genau, da lebe ich jetzt immer noch.
Freiburg passt auch viel besser zu dir, weil da steckt das Wort frei drin.
Ja, ich mag es auch.
Was hat Freiburg dir gegeben, unterm Strich?
Ein neues Zuhause. Ein Zuhause, wo ich voll ich sein kann, wo es ganz viele Gleichgesinnte gibt, die Reisen lieben, die Fahrrad lieben, die sich für Nachhaltigkeit interessieren und auch irgendwie trotzdem eine überschaubare Stadt. Also es ist halt keine Metropole. Es ist irgendwie, man trifft Leute im Supermarkt und so. Ich mag das sehr.
Wiebke Lühmann ist bei mir zu Besuch und sie ist 20.000 Kilometer von Freiburg bis zum Kap der Guten Hoffnung mit dem Fahrrad gefahren. Unglaublich. Was für ein Verhältnis hattest du vor dieser Reise zum Fahrrad und wann und wie hast du Fahrradfahren gelernt?
Ich war, glaube ich, 24. Da habe ich zum allerersten Mal ein Radrennen gesehen. Vorher bin ich natürlich auch so durch die Stadt gefahren und fand das immer irgendwie ein super praktisches Fortbewegungsmittel.
Straßenradrennen oder Bahnradrennen?
Straßenradrennen. Das war in Göttingen, da habe ich meinen Bachelor studiert. Und da ist mein damaliger Freund mitgefahren und der hatte dann gesagt, er würde das schön finden, wenn ich da zugucken kommen würde. Und das war gar nicht mein Ding. Und ich dachte mir, was mache ich da eigentlich? Aber dann habe ich zum allerersten Mal gesehen, dass da auch Frauen unterwegs sind. Das war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich Frauen auf Rennrädern gesehen habe. Das hat vorher in meinem Kopf gar nicht existiert. Und das hat mich mega fasziniert, weil ich mich da in dem Moment selber sehen konnte. Und dann war ich so wie schockverliebt. Und ich habe mich das gar nicht getraut auszusprechen, weil ich dachte, das ist ja völlig verrückt. Ich kenne gar keine Frau, die das macht. Und dann habe ich meine Mama um Erlaubnis gefragt, ob sie es für verrückt hält, wenn ich 500 Euro ausgebe für so ein Fahrrad, das man nicht für irgendwas Praktisches benutzen kann, sondern nur sozusagen, um damit schnell zu fahren.
Aber das war eher ein Rad, um den du gefragt hast und nicht Erlaubnis, oder?
Ja, es war so, ich kann das gar nicht einordnen. Ich habe noch nie so viel Geld ausgegeben für ein Hobby.
Ja.
Meinst du, das ist völlig verrückt? Also es war für mich eine neue Dimension irgendwie und auch echt ein Commitment, dann das Geld zu investieren, wie gesagt. Und ja, die hat das dann für eine ganz coole Idee gehalten. Die war gar nicht so schockiert, wie ich dachte. Und dann habe ich mir von eBay mein erstes Rennrad Secondhand gekauft und habe damit angefangen, dann so kleinere Touren zu machen. Und da ging es dann ziemlich schnell los, dass ich dann immer größere Touren gefahren bin und dann auch das Fahrrad mitgenommen habe ins Erasmus. Da war ich ein Semester in Spanien.
Ja, Erasmus, also ein Auslandsstudium.
Genau.
Ne? Ja.
Und dann habe ich da schon meine Touren gemacht, während alle anderen in Spanien da surfen lernen wollten, wollte ich halt auf meinem Fahrrad sitzen. Und dann ging die nächste Reise zwischen Bachelor und Master nach Südamerika auch mit dem Fahrrad, weil ich es dann gar nicht mehr lassen konnte.
Also ich verstehe die Faszination, Rennradfahren oder auf der Straße lange Strecken fahren, irgendwie Geschwindigkeit zu machen, mit der Natur im Einklang zu sein. Was hat dich denn fasziniert beim Radfahren?
Vor allem die Freiheit, dass du selber entscheidest, wo es lang geht, dass du mit genügend Verpflegung und Wasser ziemlich, ziemlich weit kommst. Der Radius vergrößert sich schlagartig vom Laufen. Also ich bin vorher auch schon im Ausdauersport laufmäßig gewesen, bin Halbmarathon und sowas gelaufen aus Spaß und mit dem Fahrrad kann man halt einfach auch Orte verbinden. Also man kann dann auf einmal von Göttingen bis nach Bokenheim in die Heimat zum Beispiel fahren und man kann ein paar Sachen mitnehmen, man kann sogar ein Zelt mitnehmen und dann kann man Tage am Stück unterwegs sein und so. Das hat mich mega, mega fasziniert und es ist ja nicht so anstrengend wie Laufen und ja.
Es hat sich eine komplett neue Welt für dich eröffnet. Bevor du nach Südamerika gefahren bist, nach Kolumbien, hast du ein Gespräch mit deinem Vater gehabt. und hast deinem Vater erzählt, du Fadi, ich mache mich mal alleine auf den Weg mit meinem Fahrrad durch Kolumbien. Was hältst du davon? Was hast du gedacht, was dein Vater auf so eine Frage antwortet?
So schön wie du habe ich es, glaube ich, nicht gesagt, aber ich war wirklich sehr überrascht, weil meine Eltern haben uns ja, wie gesagt, immer sehr viel Mut gegeben, macht einfach und uns nie irgendwas verboten. Und auf einmal hat er gesagt, das hält er für gar keine gute Idee. Und er war richtig sauer auf mich und hat gesagt, ich zahle kein Lösegeld. Einfach um mir klarzumachen, was ich da möglicherweise erleben könnte, dachte ja. Er. Er hat es in dem Moment gesagt, um mir klarzumachen, er meint es ernst, er findet es wirklich keine gute Idee.
Und kannst du es verstehen?
Ich kann es mittlerweile schon verstehen.
Da konntest du es nicht verstehen?
Nee.
Ja.
Ich war so besessen von dieser Idee, das zu machen. Und ich habe mir dann auch, damals gab es ganz viele, oder was heißt viele, aber es gab schon die ersten Blogs von anderen Reisenden. Und habe ich mir das schon ganz genau durchgelesen, was die sagen. Und Kolumbien wird unter Radreisenden halt sehr gelobt als sehr, sehr fahrradfreundliches Land. Große Faszination für Fahrrad. Und ja,
viele fahren ja auch fürs Höhentraining nach Kolumbien, genau. die Straßenradrennen fahren, um dort wirklich zu trainieren. Ne?
Ja, und deswegen sind die Kolumbianer ja auch bei der Tour de France und so mega stark.
Genau.
Weil die an die Höhe so krass angepasst sind. Und da gibt es einfach eine große Gastfreundschaft auch und Begeisterung fürs Radfahren. Coole Kombi. Und ich habe nur die positiven Seiten gesehen. Und ja, mittlerweile, ich verstehe das schon.
Was hat dein Vater gesagt, als du trotzdem losgefahren bist?
Genau, ich habe ihm dann auch diese ganzen Seiten gezeigt, diese ganzen Leute, die im Internet sehr, sehr positive Erfahrungen teilen und habe ihm probiert, so ein bisschen die Angst zu nehmen und ihm probiert, das zu erklären, warum es funktioniert und dass Kolumbien heute, beziehungsweise war das ja 2019, dass es damals schon anders war und heute noch immer anders ist als vor 20, 30 Jahren. Und das Kolumbien, was er meint, ist einfach das Kolumbien vor 20, 30 Jahren. Und mittlerweile hat sich so, so viel getan. Ich glaube, Kolumbien ist auch inzwischen das touristinnenfreundlichste Land in Südamerika. Also auf jeden Fall ganz weit oben. Und das war damals schon, das habe ich dann damals schon gespürt, als ich dann losgefahren bin.
Wie hast du dich sonst auf diese Reise und auch auf die nächste große Reise, also du warst ja dann noch am Nordkap, aber dann kam ja die große Reise mit 22.000 Kilometern von Freiburg runter zum Kap der Guten Hoffnung. Wie bereitest du dich auf diese Reisen vor? Körperlich, mental und equipmentmäßig.
Um ehrlich zu sein, ist das Körperliche, glaube ich, das, was man am wenigsten trainieren muss, wenn man eh schon ein sehr bewegungsfreundlicher oder bewegungsbegeisterter Mensch ist. Ich war im Triathlonverein, ich habe ganz, ganz viel mich bewegt. Also für mich ist Sport ein großer Teil in meinem Leben sowieso. Und ich habe mich jetzt nicht spezifisch aufs Fahrradfahren vorbereitet, weil die Belastung unterwegs, die trainiert einen dann, wenn man fährt. Also dieses ganze Gewicht, das ganze Gepäck und das Klima und so, das kommt. Der Körper passt sich an. Das funktioniert und das hatte ich auch schon im Gefühl, dass das funktionieren wird. Natürlich ist es gut, wenn man sich einfach wohlfühlt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man ein Fahrrad findet, auf dem man gut sitzen kann, einen Sattel, bequeme Hose, bequeme Schuhe, bequem alles so, dass man wirklich denkt, ich habe wieder Lust, am nächsten Tag weiterzufahren. Dann auch das Equipment, dass man schon irgendwie so merkt, okay, das passt hier alles so für mich. Die Taschen sind nicht zu groß, die sind nicht zu schwer. Ich habe alles dabei, aber auch nicht zu viel. Und dass man dann auch unterwegs das anpasst, wenn man merkt, okay, es ist doch zu schwer oder es, ja, irgendwie, das brauche ich nicht, das schicke ich nach Hause, das lasse ich hier, das verschenke ich. Und dann muss man vor allem gucken, dass man sich ärztlich einmal durchgecheckt hat, dass man grob weiß, was kommt, brauche ich Visa, gibt es irgendwelche Reisebeschränkungen, wie ist einfach die Lage vor Ort, ist es gerade sicher, was sagen die aktuellen News und dann auch vor Ort guckt und sich mit den Locals unterhält.
Wir grasen jetzt mal einfach mal ein bisschen die Route ab, weil ich finde das so spannend. Ich glaube, jedes Land für sich ist eine Geschichte und in deinem Buch sieht man ja auch, dass du fast jedem Land ein Kapitel gewidmet hast oder jedem Land ein Kapitel gewidmet hast. Welches Land oder welcher Abschnitt war für dich am überraschendsten von allen?
Es gibt sehr viele Überraschungen. Also ich sage immer, es sind vier große Abschnitte auch, weil Nordafrika kann man nicht mit Westafrika vergleichen und Westafrika nicht mit Zentralafrika und Zentralafrika nicht mit dem südlichen Afrika. Für Westafrika ist es auf jeden Fall Guinea-Bissau. Also in Guinea-Bissau habe ich echt einige sehr, sehr schöne Ecken gefunden, also paradiesische Inseln. Und da war ich sehr hin und weg. Wir mussten warten auf das Visum für Guinea. für das andere Guinea, das größere Guinea. Und in Guinea-Bissau hab ich dann so einen Umweg eingebaut über die Insel Bubak. Da fährt man 6 Stunden mit der Fähre raus und man kann einfach am Strand übernachten. Da ist nichts los, es gibt keinen Tourismus. Es ist einfach traumhafte Strände, Delfine im Wasser und unter Palmen dort zu zelten, war schon ein Highlight.
Du hast sowieso ja nicht alle Abschnitte alleine verbracht. Also den ersten Abschnitt in Europa hattest du eine Freundin dabei. Du wolltest eigentlich mit einem Freund reisen und bist dann aber doch alleine gefahren. Was war schöner, wenn du so zurückschaust, mit jemandem zusammen zu reisen oder alleine zu reisen?
Die Momente zusammen behält man auf jeden Fall mehr im Kopf. Aber zwischendurch alleine zu sein und zu merken, ich habe wirklich alles für mich dabei, also ich bin komplett autonom, das mag ich auch sehr, weil mir das so ein Bewusstsein schenkt und ein Selbstvertrauen, was ich dann viel, viel stärker spüre als zu zweit. Weil man zu zweit einfach mehr die Verantwortung auch verteilt, was auf die lange Frist auf jeden Fall total Sinn macht, weil...
Macht man auch unterbewusst sozusagen, ne? Dass man denkt, ah, die andere Person ist da und lässt mal hier und da auch ein bisschen locker, oder?
Mhm. Ja, man ist da mehr, man plant vielleicht nicht so viel, man lässt mehr auf sich zukommen zu zweit, man beschützt sich gegenseitig und so auf jeden Fall, wobei, dann dieses Alleine-Sein, bin ich sehr, sehr wach und plane alles ein bisschen mehr und mache mir aber auch mehr Gedanken und so. Also es ist beides super schön und die erste Zeit mit der Hanna, mit der ich bis nach Portugal gefahren bin durch Europa, war auch wirklich so ein, mehr so ein Urlaub fast. Und dann ging es halt richtig, richtig rund dann Richtung Marokko. Auch einfach so viele Eindrücke, die auf einen einprasseln. Wenn man dann keinen hat, mit dem man das teilt, kann das schon ziemlich überfordernd sein auch.
Naja, vor allem, wenn du den ersten Teil deines Lebens mit einer Zwillingsschwester verbracht hast, wo du ja mit Sicherheit vieles geteilt hast, wo du immer eine Sparring-Partnerin an deiner Seite hattest und jetzt alleine unterwegs und wo du gerade Marokko ansprichst, da hast du ja 2 verschiedene Erfahrungen gemacht. Zumindest habe ich das so aus deinem Buch gelesen. Auf der einen Seite eine besondere Gastfreundschaft, auf der anderen Seite auch ein Thema, was das Thema Sicherheit angeht und das vielleicht oder eher Unsicherheit dann, wo du dich nicht so sicher gefühlt hast. Vielleicht kannst du kurz was dazu sagen, was das Thema Gastfreundschaft mit dir gemacht hat und was die Verunsicherung gemacht hat oder die Abwesenheit von Sicherheit.
Gastfreundschaft habe ich auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen unterwegs erlebt. Einmal, dass halt Leute wirklich offen sind und mich ansprechen und mich einladen wollen. Und auf der anderen Seite aber auch, wenn du an irgendein Haus klopfst und es vielleicht gerade dunkel wird und du nicht wirklich weißt, wohin mit dir, dass es okay ist, nach Hilfe zu fragen und dass es auch okay ist, bei Privatpersonen zu Hause zu fragen. Das ist, finde ich, in Europa oft, weil wir das einfach nicht machen. Es gibt an jeder Ecke ein Hotel oder irgendwo einen Campingplatz oder so. Also es wird fast davon ausgegangen, dass du dich um dich selber kümmern musst. Und in Marokko gibt es dann halt vielleicht nicht mehr überall ein Hotel. Und in dem Fall war sogar im September 2023 ein großes Erdbeben. Und das Hotel, das ich wollte, das war nicht mehr da. Und ich wusste nicht, wohin und habe dann Frauen am Straßenrand gefragt, ob sie wissen, wo ich mein Zelt aufschlagen kann. Und dann wurde ich aber direkt eingeladen nach Hause zu dieser einen Frau. Also es gab dann die Frauen, die haben mich dann weitergeleitet zu der einen Frau. Die hatte nur einen kleinen Container, weil auch ihr Haus vom Erdbeben betroffen war. Und ich durfte dann mit in diesem Container übernachten. Und das hat mich so berührt, weil da war ja gar kein Platz. Also ich habe mit ihr zusammen, sie hat in dem gleichen Zimmer gekocht, gebetet, Fernsehen lief. Es war alles irgendwie eins. Und ich durfte dabei sein und es war gar nicht komisch. Also es war gleich so eine Verbindung da. Und die habe ich halt besonders mit Frauen auch in Marokko gesucht, weil ich mich da einfach sehr, sehr sicher fühle und auch schnell gefunden. Und das hat mich, also es nach wie vor einfach, wie groß die Herzen sind und wie groß das Vertrauen ist, wenn man einfach so kommt und ganz unbedarft einfach fragt, wenn man sich halt nicht auskennt.
Du sprichst jetzt ein Thema an, was ich sehr spannend finde, weil du bist ja als Frau alleine gereist und wie dein Vater und wie vielleicht viele andere Menschen ja auch denken, als Frau alleine so eine Strecke zu fahren, das ist ganz schön mutig. Mit Sicherheit bist du als Frau ganz anderen Gefahren ausgesetzt als wir als Männer. Auf der anderen Seite bist du ja als deutsche Frau, als weiße deutsche Frau mit einem deutschen Pass unterwegs. Das ist ja wieder ein Privileg und du hast dich im Spannungsfeld dieser beiden Themen bewegt. Was hat dir das als Frau gegeben, diese Reise machen zu können, zu machen und auch auf Frauen zu treffen, die mit dir solidarisch sind und die dich unterstützen?
Ich glaube, dass wir Frauen, also dass wir selber uns oft auch kleiner machen, als wir sind. Und diese Reise hat mir wieder gezeigt, dass es gar nichts gibt. Also es bringt nichts, zu Hause zu bleiben oder zu warten oder auf die Ängste, die auf mich projiziert werden, danach zu handeln. Die Welt ist super groß und ich habe so viel Vertrauen gefunden und so viel Mittel und Wege und Anpassungsstrategien auch, um unterwegs vorwärts zu kommen, dass ich immer wieder gedacht habe, wenn ich auf diese ganzen Ängste der anderen Leute gehört hätte, dann hätte ich das alles nicht erlebt. Und ich werde nur dadurch mutiger, dass ich mache. Ich werde nur dadurch stärker, dass ich losziehe. Und die allermeisten Unfälle passieren im Haushalt oder auch, wenn man das auf die Sicherheit der Frauen bezieht, ist auch oft die eigene Familie gar nicht so sicher.
Und wenn wir über Gewalt gegen Frauen sprechen, ne?
Das passiert meistens in Familien.
Genau.
Und das finde ich also sehr, sehr bezeichnend, weil wir halt immer darüber reden, dass es irgendwie, dass Frauen benachteiligt sind. Aber in meiner Reise, im Unterwegssein, habe ich oft gemerkt, dass es auch Vorteile gibt. Und darüber reden wir viel zu wenig. Dass ich da aufgenommen werde, dass ich bei den Frauen sein darf, dass ich bei den Kindern sein darf. Auch die emotionale Intelligenz, die Frauen ja oft auch einfach haben durch Familie und so, das bringt mich auch weiter. Also ich kann gut kommunizieren, ich kann auf Leute zugehen, ich habe da keine Berührungsängste, einfach zu fragen, ja, ich brauche Hilfe oder so. Und die Leute vermuten nicht, dass ich irgendwas Böses im Schilde führe. Im Gegenteil, sie vertrauen mir sehr, sehr schnell. Und das sind so viele Vorteile, die unterwegs mir sehr, sehr helfen. Auch schon auf den ersten Reisen habe ich das gemerkt, dass die Leute von außen viel wohlwollender und beschützender sind, gerade weil ich eine Frau bin. Und das ist einfach ein Vorteil und ich glaube, genau, das will ich auch verstärken und auch zeigen. Und deswegen rede ich da auch gerne drüber, weil wir, glaube ich, ein Missverständnis auch davon haben, was es heißt, als Frau zu reisen. Ich finde, es ist nicht so gefährlich, wie immer alle sagen.
Wie schnell war dir klar, dass dir als weiße deutsche Frau mit einem deutschen Pass viele Türen offen stehen und dass das ein großes Privileg ist?
Also beim Losfahren aus Freiburg eigentlich schon. Also die Überfahrt über den Rhein bis in Frankreich. Es gibt keine Grenze. Man fährt einfach weiter nach Spanien, nach Portugal. Ist alles gar kein Problem. Man sieht auch nirgendwo irgendwie mal irgendwas an irgendwelchen Grenzen. Und dann nach Marokko zu fahren mit der Fähre, auch gar kein Problem. Man bekommt das Visum auf der Fähre und gleichzeitig hört man schon in Marokko, dass Marokko sozusagen das Tor zur EU ist und dass die keinen reinlassen sollen. Und also es ist sehr einseitig schon da gewesen, dass ich so rüberfahre und immer weiter Richtung Süden sieht man auch immer mehr Migrationsströme sozusagen. Also in Mauretanien wird es auch viel durchmischter schon als in Marokko. Marokko ist da sehr, sehr streng, was die Grenzen angeht. Also europäische Touristinnen sind gern gesehen. Man bekommt da auch 3 Monate Visa, man kann da ganz toll Urlaub machen, ganz toll surfen gehen, aber ja, man sieht da eben ganz, ganz wenige andere afrikanische Reisende oder einfach Menschen, die da arbeiten. Ich würde sagen, Marokko ist auch rassistisch geprägt und das hört man dann auch vor allem, wenn man weiter Richtung Süden fährt und dann ist man im Senegal und man hört halt immer wieder Geschichten. Also ich erzähle mir meine Abenteuergeschichten mit den anderen Reisenden aus Europa und dann die Leute, die auf dem Campingplatz arbeiten, von dort, dessen Geschichten hören wir nicht. Und diese zwei Welten, die vermischen sich kaum. Und da gab es die Geschichte von einem jungen Gärtner, der schon 2-mal auf einem Holzboot Richtung Europa war und diese Überfahrt gescheitert ist und der wieder auf dem Campingplatz angekommen ist und wieder gearbeitet hat. Und es gibt ganz wenig Berührung und für mich wird es da paradiesisch gestaltet. Der Campingplatz ist genau für mich ausgelegt. Es gibt Spätzle, es gibt kühles Bier.
Nein.
Es gibt alles, was wir wollen. Das ist geführt von einem Schweizer Pärchen. Mhm. Und die Angestellten haben halt kaum einen Weg da raus. Und wir sind alle auf einem Platz, aber wir reden nicht oder es gibt keine Überschneidungen. Dieses Privileg zu reisen mit meinem Pass, bin ich durch alle Länder gekommen. Ich habe überall Visa bekommen. Ich musste zwar dafür auch Geld bezahlen oder irgendwelche Visa-Papierkram-Sachen machen, aber ich habe es immer bekommen. Die Grenzen sind nicht gleich.
Liberia, wir gehen mal die Küste noch ein bisschen weiter nach Süden sozusagen oder nach Westafrika. Liberia, war ein Land, so konnte ich in deinem Buch lesen, wo du schon hart an der Grenze warst, an der mentalen Grenze. Was ist da passiert?
Ja, in Liberia, ich bin immer noch mit dem Franzosen unterwegs gewesen und in Liberia haben wir uns
mit
entschieden.
Mit Julien.
Genau, Julien Soleil, wie die Sonne. Und wir sind dann von Robertsport, das ist noch ein ganz cooler Surfort in Liberia im Norden, abgebogen Richtung Regenwald und sind dann nicht die asphaltierte Straße durch Liberia gefahren, sondern die durch den Dschungel im Prinzip und ein bisschen mit der Hoffnung, da relativ schnell durchzukommen und auch mit der Hoffnung, irgendwie mal ein paar wilde Tiere zu sehen, weil in Westafrika auch sehr, sehr viel ausgerottet und ausgestorben ist leider. Und ja, nee, also es war dann ganz anders, als wir es uns vorgestellt haben, weil die Regenzeit angefangen hat und die Straßen oder die Wege sich in Schlammpisten verwandelt haben und wir sehr langsam waren und sehr, sehr lange Zeit gebraucht haben, ungefähr, glaube ich, 10 Tage. Und es hat alles an meinen Kräften gezerrt und Juliens Rückreise stand an. Er hat sich schon von mir innerlich, glaube ich, verabschiedet in dem Moment und mein Geburtstag kam immer näher und ich habe mich eigentlich gesehnt nach Connection und nach irgendwie Austausch und Menschen. Und
war ja auch ein besonderer Geburtstag, der 30. Und dann noch, ich meine, du hast mit deiner Schwester immer zusammen gefeiert, ne?
Ja, und die saß halt zu Hause und hat eine große Party veranstaltet. Und ich hatte die Krise meines Lebens, weil ich nicht wusste, ob ich da irgendwie aus diesem Regenwald relativ zeitnah noch rauskomme. Und hatte auch keinen Empfang, konnte sie erstmal nicht erreichen und das war irgendwie alles viel zu viel. Und also das war einfach emotional schwer zu verkraften. Und auch meine Familie, die mir dann gesagt hat, die machen sich alle Sorgen um mich. Und ich konnte die halt auch nicht beruhigen, weil ich auch zum allerersten Mal in so einer Situation war, wo ich einfach wirklich nicht mehr wusste, wie geht's hier weiter.
Das berührt mich gerade, wenn ich das so höre. Kam ja alles auf einmal und das muss ein Tiefpunkt gewesen sein. Was hat dich da wieder rausgeholt?
Tatsächlich auch die Begegnung mit Frauen, die mich sehr zum Lachen gebracht haben, wo ich dann teilweise vergessen habe, wo ich bin. Es gab eine schöne Geschichte mit Amri. Das war ein junges Mädchen, ich glaube, es ist ungefähr 18, bei der ich unterm Vordach übernachten durfte. Und die hat dann mein Handy durchgescrollt und sich alle Fotos angeguckt von der ganzen Reise bis dahin und ist dann so tief und fest eingeschlafen danach, dass sie den Gottesdienst verschlafen hat und wir dann noch ein paar Stunden zusammen verbringen konnten hinterher und einfach viel gelacht haben. Die hat dann mein Fahrrad ausprobiert, ist da so eine Runde rumgedreht und hat auch viel aus ihrem Leben erzählt und das waren dann so die Momente, wo ich einfach vergessen habe, wo ich bin und die mir auch wieder Vertrauen geschenkt haben.
Als du dann am Ende am Kap der guten Hoffnung angekommen bist, wo du das dann wirklich geschafft hast, was du dir vorgenommen hast, dein Ziel erreicht hast. Was war das für ein Moment? Hast du da auch gelacht? Hast du geschrien? Hast du geweint? Was war das für ein Moment?
Ja, ich habe erstmal ganz laut geschrien, dass wir es geschafft haben. Wir, weil da noch 3 Freunde dabei waren auch, die die letzten Kilometer mitgefahren sind. Und es war total schön, den Moment mit denen zu teilen, da anzukommen, nicht mehr fahren zu müssen. Hinten raus war es nochmal ein bisschen stressig, auch einfach viele Kilometer gefahren. Und es ist eine große Last abgefallen einfach. Ich habe es geschafft, ich bin da und das war erstmal mega schön.
In 3 Worten, was hast du aus dieser Reise mitgenommen?
Vertrauen, ein bisschen mehr Weltkenntnis und unvergessliche Erinnerungen.
Was steht jetzt bei dir als nächstes an?
Ich habe jetzt ich habe ein Buch geschrieben, ja. Das ist ganz frisch fertig, ganz frisch aus der Druckerei. Das war meine nächste Reise quasi, die Reise nochmal aufzuschreiben und selber zu lernen, wie schreibt man eigentlich so ein Buch. Und dann kommt im März auch eine Filmdokumentation über die Reise in die Kinos, Same Sun. Und das wird auch nochmal eine Reise, weil ich mit dem Film durch Deutschland fahre und ganz viele Leute offline, also vor echtem Publikum, diesen Film zeigen will. Und ja, dann Richtung Ende des Jahres geht es wahrscheinlich auch nochmal zurück nach Afrika, weil mich die ganze Ostküste noch sehr, sehr reizt. Und von Kapstadt Richtung Kenia ist noch ganz oben auf meiner Liste.
Solltest du an meiner Heimat Oromia in Äthiopien vorbeikommen und du brauchst Hilfe, sag Bescheid. Ich kenne da ein paar Leute.
Gerne.
Auf jeden Fall bedanke ich mich ganz herzlich, dass du heute hier bist. Und ich finde deine Geschichte wirklich faszinierend. Wiebke Lühmann, vielen Dank.
Danke dir.
Und Sie zu Hause oder unterwegs am Radio, bis zum nächsten Mal. Mal sehen, wer dann vor der Tür steht, wenn es dann heißt, die Barber hat Besuch.
Dibaba.
Moin.
Hat Besuch. Echte Menschen, echte Geschichten. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Zu hören in der ARD Audiothek und in der NDR Niedersachsen App.